Ja, ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass wir wieder in Tuningen auch in diesem Jahr Jugendbibeltage durchführen und haben können und begrüße euch alle meinerseits ganz, ganz herzlich. Und der Wunsch meines Herzens ist, dass der Herr tatsächlich in dieser Zeit, in diesen Tagen mit uns sein möchte, dass seine Gegenwart uns begleiten kann und wir seinen Segen erleben möchten. Dass wirklich unsere Herzen gefüllt mit Freude, mit Mut können werden. Und wenn wir dann im Alltag sind, dass wir immer wieder uns an das, was wir erlebt, wahrgenommen haben, erfreuen und erinnern können. Eigentlich haben, wie Arthur schon gesagt hat, diese Jugendbibeltage begannen im Jahr 2007 mit der eigentlichen Absicht der Jugend, eine geistliche Hilfe und eine Stärkung zu sein. Das ist ein Satz, den ich mal ganz, ganz zu Beginn dieser Jugendbibeltage mir aufgeschrieben habe aus einer E-Mail, damit diese Jugendbibeltage der Jugend zur Hilfe und zur Stärkung dienen können. Dieses Vorhaben, ihr Lieben, das nahm an Fahrt zu und wurde von Jahr zu Jahr gesegnet, so dass über die vielen Jahre viele junge Menschen durch diesen Segen der Jugendbibeltage zu Gott kommen konnten, ihm erleben durften, tiefer gewurzelt werden konnten, wirklich auch eine Begegnung mit Gott erleben konnten. Einige konnten eine Übergabe ihres Lebens hier erleben, sich Gott weihen, Heiligung erleben, und manche wurden einfach tiefer geführt in ihrem geistlichen Leben, so dass sie auch näher zu Gott kommen konnten und auch wirklich stärker, intensiver im Gott dienen wurden. Es ist bereits eine recht gute Tradition geworden. Einerseits, andererseits dient diese Zusammenkunft noch bis heute und auch jetzt wirklich zur Ermutigung, zur Stärkung der jungen Menschen und ist auch heute noch darauf ausgerichtet, uns einen tieferen Halt in Christus zu bieten, in dieser Welt, mitten unter den Zuständen, in denen wir uns befinden, in denen wir leben, in dieser modernen Welt, ja, wo uns so vieles geboten wird, dass wir doch dieses Ziel aus den Augen nicht verlieren, auf den Herrn gerichtet zu sein. Und so wurde jedes Jahr ein Motto für diese Tage gewählt, und durch das Motto gab es natürlich auch viele verschiedene Themen, die von allen Seiten beleuchtet worden sind und auch durch diese Themen viel geistlicher Segen entstanden ist. Viele Gruppen, viele Bibelarbeiten, viele verschiedene Veranstaltungen, die wir innerhalb dieser Jugendbibeltage wir erleben durften, dienten jedes Mal zum Segen. Wir hoffen und vertrauen auf den Herrn, dass auch dieses Mal der Herr uns wieder segnen möchte. Wozu das Ganze, ihr Lieben? Ich denke, die Hauptantwort wäre, damit Menschen in den Himmel kommen. Wisst ihr, es gab kurz vor dem 19. Jahrhundert, zu Beginn dieses Jahrhunderts gab es Evangelisationsversammlungen, die von Moody durchgeführt worden sind in England. Und er arbeitete und wirkte intensiv. Waisenhäuser wurden erbaut. Bibelschulen wurden gegründet. Kirchen waren voll von Menschen. Evangelisationsversammlungen wurden durchgeführt. Ja, Räumlichkeiten, wo Evangelisationsversammlungen durchgeführt wurden, waren voll. Und es gab wieder in London eine große Erweckungsversammlung und viele Menschen machten sich auf den Weg dorthin. Und wisst ihr, auch Reporter verschiedenster Zeitungen, die das mitbekommen haben, machten sich auf den Weg dorthin. Und ein Reporter traf genau dort auf dieser Evangelisation auf Moody. Und weil sie unerwartet aufeinander trafen, stellte er ganz spontan und schnell die Frage an Moody: Sagen Sie, worum geht es hier eigentlich? Moody schaute ihm an und sagte, es geht um das eine. Es geht darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Dieser Aufwand, ihr Lieben, diese Arbeit, diese Mühen, die hier getan werden, über Jahre hinweg, dienen dazu, dass Menschen in den Himmel kommen. Dass wir auf das Ziel ausgerichtet werden und einmal selig werden können. Unser Ziel, und das ist, denke ich, das Hauptziel von uns, ist, dass wir in den Himmel kommen können, dass wir selig werden können. Und was können wir, was sollen wir, was müssen wir dazu beitragen, unsererseits, lebend jetzt in dieser modernen Zeit, damit wir in den Himmel kommen können? Was wäre unser Anteil an dem Ganzen? Und wisst ihr, genau das wollen wir ja lernen. Genau das sollen oder dazu sollen auch diese Jugendbibeltage beitragen. Und für dieses Jahr wurde dann das Motto gewählt, der Wettlauf des Lebens, wie Arthur schon erwähnt hat. Und bildlich stellt es ja, oder wir stellen uns es vor, einen Wettläufer dar, der im Prinzip um den Preis seines Lebens läuft. Aber ihr Lieben, wir als Christen, wir befinden uns doch auch in einem Wettkampf, Wettlauf. Und zwar um den Preis der ewigen Seligkeit. Darum geht es. Dieser Preis ist das höchste Ziel der Christenheit und darum geht es eigentlich, und wir denken dran, es geht darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Es geht uns Christen also darum, im Wettkampf, im Wettlauf dieses Lebens auf das Ziel ausgerichtet sein, und den Preis, den Himmel, die ewige Seligkeit gewinnen zu können. Und die lieben jungen Menschen, um uns im Wettlauf zu ermutigen, um diesen Wettlauf mit Freuden irgendwie laufen zu können, angespornt zu werden, deswegen haben wir diese Jugendbibeltage und dazu dienen uns diese Zeiten, die wir hier miteinander verbringen. Und so kommen wir auch heute und auch jetzt zu der ersten Stunde dieser Unterrichten, dieser Jugendbibeltage. Und in dieser Stunde wollen wir auf das Thema schauen, das geistliche Training. Was bedeutet es? Was soll es darstellen? Was ist es? Wisst ihr, Lieben, um einen Preis zu gewinnen, um irgendeinen Preis in einem Wettkampf zu gewinnen, ist grundsätzlich immer ein Training notwendig. Jeder Sieg setzt ja ein intensives Trainieren voraus. Um überhaupt an einem Turnier teilnehmen zu können, muss zuvor grundlegend trainiert werden, geübt werden. Und das Trainieren fördert unsere Geschicklichkeit und steigert die Fähigkeit des Könnens. Und wisst ihr, Gottes Wort gibt uns einen wunderbaren Rat, beziehungsweise ein Bild dazu, wie unser Kampfwettlauf aussieht. Lasst uns das vielleicht in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 24 bis 27 lesen. Ich lese es in der Luther-Übersetzung 1912 und die heißt das so: Wisst ihr nicht, dass die so in den Schranken laufen, die laufen alle, aber einer erlangt das Kleinod. Laufet nun also, dass ihr es ergreift. Ein jeglicher aber, der da kämpft, enthält sich alles Dinges. Jene also, dass sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe aber also nicht als aufs Ungewisse. Ich fechte also nicht, als der in der Luft streicht, sondern ich betäube meinen Leib und zähme ihn, dass ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde. Ein wunderbares Bild, das uns im Prinzip, wie schon angedeutet, einen Wettlauf, einen Läufer darstellt, der sich im Wettlauf befindet. Und Paulus bezieht es sich auf sich und sagt, ich laufe. Aber ich laufe nicht so, als ob ich nicht weiß, was ich zu tun habe. Und ich kämpfe nicht einfach nur, damit ich irgendwie durchkomme, sondern ich habe ein Ziel vor Augen. Und der Zweck ist mir auch deutlich und klar. Und darum trainiere ich. Ich strenge mich an, ich mache und tue, damit ich vorwärts kommen kann. Nun möchte ich heute in dieser Stunde auf drei Themen eingehen oder drei Punkte behandeln. Das erste, das Training eines Sportlers. Ein Sportler trainiert oder er bemüht sich in seiner Übung um im regelmäßigen, systematischen Training an einem Wettkampf grundsätzlich teilnehmen zu können und dafür vorbereitet zu sein. Trainieren bedeutet, sich in gute Kondition durch anstrengendes Üben bringen zu können. Und die Definition von Training bedeutet, Training ist die planmäßige und systematische Realisation von Übungsmaßnahmen zum nachhaltigen Erreichen der gesetzten Ziele. Paulus hat es in diesem ersten Korintherabschnitt sehr trefflich beschrieben. Es ist wirklich ein Üben, ein sich anstrengen und aufs Gewisse vorbereitet zu sein, zu laufen und zu tun. Nun, wenn wir Sportler oder Wettkämpfer anschauen, ihr Lieben, dann sind es Bilder oder Synonyme von gewissen Aufopferung, nicht wahr? Wettkämpfer stehen für Aufopferung. Sie haben ein Ziel vor Augen und geben dafür im Prinzip alles. Wettkämpfer gehen nicht an den Start, um nur einfach halbherzig an der Sache dabei zu sein, mitzulaufen. Oder nur einen guten Start zu machen, um nur einfach dabei zu sein und im Spiel mitzuspielen. Wettkämpfer gehen an den Start mit der Absicht zu gewinnen, mit dem Ziel, Gewinner zu werden. Und wenn wir uns Wettkämpfer anschauen, sehen wir ganz deutlich, dass es mit viel Anstrengung, mit viel Übung zu tun hat. Das Ziel und der Preis ist nicht mit Leichtigkeit oder Zurücklehnung zu gewinnen. Sie müssen ihr Teil dafür tun. Sie müssen hart trainieren, üben, schon zuvor. Und ihr Lieben, auch wir Christen können uns grundlegend und grundsätzlich nicht zurücklehnen. Dass Gott dienen uns irgendwie bequem und angenehm machen, wie es uns einfach Spaß macht, und wie wir es am besten oder für uns am richtigsten finden. Und dann mal schauen, wird das gelingen oder nicht. Oder was daraus rauskommt. So wird das niemals, ihr Lieben, funktionieren. Es kostet Anstrengung und Aufopferung auch für uns. Auch mitten unter den guten Zuständen, Umständen, in denen wir heute leben. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und das ist, denke ich mal, die Voraussetzung, um überhaupt trainieren zu können, sich zu verleugnen, wie Paulus es hier beschreibt, und wirklich auf das ausgerichtet zu werden, was wir einmal erreichen wollen. Wenn man sich vielleicht den Profisport anschaut, Fußball zum Beispiel, dann sieht man, dass bestimmte Kinder mit Fähigkeiten in gewisse Fußballakademien geschickt werden oder kommen. Und der Fokus in solch einer Akademie, der Fokus wird auf Fußball gelegt. Andere Kinder gehen ganz normal zur Schule. Und wisst ihr, auch diese Kinder gehen zur Schule. Aber nach der Schule ist dann wieder Fußball angesagt. Es geht raus auf den Trainingsplatz, um zu trainieren. Denn man muss besser werden, man muss vorwärts kommen. Und das bewirkt ja einzig und allein das Training, die Übung. Und diese Kinder müssen schon von jung auf lernen, auf vieles verzichten oder vieles aufopfern. Während andere Freizeit genießen, müssen sie auf das Fußballfeld, um zu trainieren. Sie ziehen weit weg von der Familie, sind dann oft sehr alleine auf dieser Akademie. Sie haben keine Zeit mehr für ihre ursprünglichen Freunde, die sie zurückgelassen haben. Sie sind jetzt weit weg in der Fußballakademie gezogen, um dort das Leben neu zu gestalten. Ihre neuen Freunde sind mehr oder weniger gleichgesonnene Jungs, die auch am Trainieren in dieser Akademie teilnehmen. Das sind jetzt ihre neuen Freunde, mit denen sie die meiste Zeit verbringen. Sie müssen auf vieles verzichten, ihr Lieben, haben wir gesagt, auch bei der Speise. Denn eben im Profisport wird ein genauer Ernährungsplan erstellt und es wird auf verschiedene Speisen geachtet, die einen vielleicht irgendwo stören, behindern, beschwerlich werden können, die einem träge machen können, und darauf wird bewusst verzichtet. Denn genau das möchte man ja erreichen, dass man intensiv dabei ist, dass man nicht zögerlich, nicht irgendwie lustlos wird, dass man sich selbst zu bequem vorkommt, sondern dass man übt. Und ihr Lieben, die Frage stellt sich an uns: Opfern wir uns auf? Sind wir bereit, trainieren und üben? 1. Timotheus Kapitel 4, und hier heißt es, Vers 7 und 8, übe dich selbst aber an der Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist wenig nütz, aber die Geistlichkeit ist zu allen Dingen nütz und hält die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Und darauf kommt es an, ihr Lieben, auch bei uns im geistlichen Leben, dass wir trainieren, dass wir uns üben, dass wir wirklich gewisse Aufopferung tätigen, tun und unsererseits das Mögliche machen. Nun zum zweiten Punkt, die Notwendigkeit des Trainings für einen Christ. Wenn wir unser Leben in der Perspektive eines Wettläufers betrachten, sehen wir, dass durchaus viele Anstrengungen notwendig sind, um das Ziel zu erreichen, wie wir es eben im ersten Punkt gesehen haben. Erstens oder einerseits brauchen wir in unserem Wettkampf Ermutigung, Stärkung und großen Ansporn. Wir brauchen diese Anspornungen, weil wir von uns aus unserer Natur als Mensch schwach und unvermögend sind. Und vor allem ist es bei uns allen so, und das kennen wir wahrscheinlich, dass irgendwie der Mut, wenn er nicht dauerhaft aufgebaut wird, wenn wir nicht am Laufenden bleiben, sinkt. Wir hören ganz schnell auf oder wir geben auf. Und deswegen brauchen wir Kraft, wir brauchen Mut, wir brauchen Weisheit dazu. So wie es in Jesaja 40 in diesem Abschnitt hier heißt, Jesaja 40, ich lese vielleicht einen Vers, Jesaja 40, 29, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Deswegen dürfen wir auf den Herrn schauen. Deswegen wäre es notwendig, dass wir in der Übung unseres Lebens, beim Training, beim geistlichen Training auf den Herrn schauen. Das Lebensumfeld, das Materielle, das vergänglich ist, es nimmt unsere Aufmerksamkeit in Anspruch und wir verlieren das Hauptziel immer wieder aus unseren Augen. Die irdischen Dinge, die uns groß und wichtig erscheinen, an denen unser Herz Freude gewinnt und unser Herz hängen bleibt, sie erkalten in uns die Liebe. Die Vielfalt religiöser Richtungen kann zu Undurchsichtigkeit uns führen und wir können den klaren Durchblick für die Wahrheit, für die richtigen Ziele verlieren. Und deswegen brauchen wir Ermutigung, dass wir auf den Herrn schauen. Die auf ihm schauen, die kriegen neue Kraft. Die brauchen seine Hilfe und die können sie von ihm erwarten. Er gibt den Müden Kraft und Hilfe den Unvermögenden. Die andere Seite oder andererseits sehen wir, dass auf uns sehr viele Hindernisse einwirken und uns beeinflussen und im Wettkampf zur Ablenkung werden können. Wir haben es auch schon in 1. Korinther gelesen und hier heißt es, ein jeglicher aber, der da kämpft, enthält sich alles Dinges. Jene also, dass sie eine unvergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Paulus zeigt, dass ein jeglicher, der da kämpft, der muss sich gewisser Dinge enthalten. Das, was ihm ablenkt, was ihm irgendwie zurückhalten möchte. Und deswegen ist ein Training in unserem geistlichen Leben unbedingt notwendig, damit wir lernen, wirklich auf den Herrn aufschauen zu können, dass wir lernen, ihm im Auge zu behalten. Und wenn manche Dinge uns irgendwie beeinflussen, irgendwie uns Kraft rauben wollen, dass wir uns immer wieder auf den Herrn schauen und blicken und zu ihm wenden können. Diese natürlichen Dinge, die uns umgeben, die wirken auf uns so ein, dass wir wirklich auch von denen irgendwie beeinflusst werden. Hinter all dem aber, wissen wir, steht der Seelenfeind, der Widersacher unserer Seelen, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, welche er verschlingen kann. Und wir wissen, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern gegen die Mächte des Teufels, die gegen uns stehen, die gegen uns ausgerichtet sind, die wirklich auch zu bekämpfen es gilt. Und Gottes Wort sagt uns auch, es ist uns nicht unbewusst, was Satan im Sinne hat. Und es ist so, dass Gottes Wort uns das immer wieder entlarvt, zeigt, verständigt macht, was eigentlich Satan im Sinne hat. Was der Seelenfeind im Sinne hat, um uns irgendwie die Freude am Gott dienen zu rauben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf Gott, auf sein Wort, auf seinen Willen ausgerichtet sind und darin uns üben, trainieren, wie wir es gesehen haben. Die geistliche Übung, die ist viel Nütze oder bringt einen großen Gewinn. Deswegen brauchen wir geistliche Übung, wie wir eben es in 1. Timotheus auch gelesen haben. Und ein wunderbares Beispiel, denke ich mal, in diesem ganzen Wettkampf des Lebens finden wir in Paulus. Paulus schreibt in 2. Timotheus, Kapitel 4, hier Vers 7 und 8. Und ich denke, der schließt so sein Leben, umschreibt so sein ganzes Leben, seinen ganzen Werdegang des Lebens mit diesen Worten ab und sagt, 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tag, der gerechte Richter, geben wird. Nicht mir aber alleine, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Paulus hat den Kampf beendet. Er hat den Wettlauf vollendet. Er ist am Ziel seines Lebens. Und er freut sich auf die Krone, die ihm als Lohn, als Belohnung in diesem Zusammenhang gegeben wird. Und dann kommen wir auf den dritten Punkt, das geistliche Training. Das geistliche Training, wie sieht das aus? Ich kann mich noch gut erinnern, vor einigen Jahren war ich auf einer Dienstreise bei unserem Leitungssatzlieferanten und traf dort auf dieser Geschäftsreise einen Kollegen, oder wir haben uns nach einem Termin dann kennengelernt. Und dieser Kollege oder dieser Mensch, der kam auch aus Kasachstan, ursprünglich von dem gleichen Ort wie ich oder aus der Gegend, wo ich kam, wo ich geboren wurde, und er war Pilot. Vom Rang her Kapitän und hat sehr viele Flüge hinter sich gehabt. Und dann wir haben längere Zeit miteinander verbracht, sogar beim Essen, und die hatten so einiges erzählt aus seinem Leben. Und er hat erzählt, die Begebenheit, dass, ich glaube, er war mit sieben oder konnte mit 47 schon Rentner sein. Nach den Flugstunden, weil er Langstreckenflüge geflogen ist, nach den Flugstunden hat er sein Renteneintrittsalter erreicht. Konnte im Prinzip ausruhen oder sich zurücklehnen, aber er hat es vorgezogen, weiterzuarbeiten und zwar nicht zu fliegen, sondern als Trainer, als Simulator zu arbeiten. Das bedeutet, er hat dann andere junge Menschen ausgebildet, Piloten ausgebildet, die dann auch im Späteren fliegen konnten oder sollten. Und über diese Aufgabe hat er mir dann einiges erzählt und hat mir dann so im Laufe des Gesprächs eine bestimmte Sache so kundgetan und sagte, eines der wesentlichsten Sachen beim Fliegen ist ein sogenannter Blindflug. Und darauf üben die jungen Piloten am allermeisten. Dieser Blindflug, nennt man den so, ist im Fliegen das Schwierigste. Und darauf wird tatsächlich in der gesamten Ausbildung immer wieder der Schwerpunkt gelegt. In einem Blindflug besteht die Herausforderung, das Flugzeug unter den schwierigsten Bedingungen sicher landen zu können. Zum Beispiel, wenn irgendwelche unerwartete oder unvorhergesehene Probleme eintreten. Schwere Wetterverhältnisse, so dass man vielleicht von oben weder die Stadt noch den Flughafen noch die Landebahn sieht und dann sozusagen blind landen muss. Die Piloten sind in diesem Fall komplett auf die technischen Gerätschaften angewiesen und auf die Anweisungen der Fluglotsen, die am Boden sind. Und in diesem Fall gilt es wirklich und tatsächlich, das, was sie gelernt haben, das, was sie in der Ausbildung gelernt haben, wo sie am meisten geübt haben, umsetzen und einsetzen, in der Tat umsetzen zu können. Und da muss eben strengstens alles und jeder Faktor, der irgendwie mit der Landung zu tun hat, in Verbindung steht, beachtet werden. Geschwindigkeit, Gewicht, Wind, Druck, Höhen, Temperatur, Eigengewicht, alles Mögliche. Jeder Faktor muss zusammengefahren werden, so dass man wirklich sich auf die Gerätschaften und auf alles, worauf man angewiesen ist, das bedienend landen kann. Und wisst ihr, das geringste Missachten der wesentlichen Faktoren könnte dazu bringen, dass die Landung in Gefahr steht und man zerschellt oder irgendwas passieren kann. Bei all dem ist zu beachten, dass das Fliegen, ihr Lieben, nicht bei den guten Verhältnissen das Schwierigste ist, sondern gerade in solchen schwierigen Situationen. Daher ist diese Blindflugausbildung so wichtig. Darum ist es so wesentlich. Wenn wir unser geistliches Leben in Betracht ziehen, dann können wir feststellen, dass Gott darum am meisten bemüht ist, uns für solche Blindflüge unseres Lebens ausbilden zu können. Gerade für solche schwierige Fälle ist die Ausbildung unseres Lebens so notwendig, ist das Trainieren, das wirklich sich ausbilden lassen, so wichtig. Wenn wir von großen Schwierigkeiten umgeben sind, wenn wir vielleicht in Versuchungen stecken, in Verzweiflungen, vielleicht in gewissen Enttäuschungen oder in persönlichen Problemen, und dann wirklich durch diese Zeit durchgehen zu können und sicher landen zu können, um den Schiffbruch des Glaubens nicht erleben zu müssen. Und wisst ihr, das Interessante ist, dass unser Heiland, er bildet uns in guten Zeiten aus und bereitet uns für solche schwierige Fälle vor, damit wir in solchen Fällen des Lebens nicht verzweifeln, nicht zerschellen, sondern sicher, ich würde es mal sagen, sicher landen können. So wie die Piloten in solchen Fällen auf die geeichten Instrumente angewiesen sind, so sind wir aber in unserer Übung, in unserem Training auf die geeichten Instrumente des Wortes Gottes angewiesen, ihr Lieben. Und ich möchte mit euch heute so ein paar dieser geeichten Instrumente, die uns als Grundlage für das Üben, für das Training in unserem Leben dienen, eingehen. Und Bezug nehmend möchte ich diese Schriftstelle aus Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42 nehmen und lesen. Und die heißt es von den ersten Jüngern, von der ersten Gemeinde. Da heißt es, sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Schaut mal, von den ersten Christen lesen wir, dass sie beständig in der Apostellehre, in Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet verblieben sind. Das waren die notwendigen Mittel, durch die Gott sie ausgebildet hat für die schweren Zeiten, die auf sie zukommen sollten. Kurz darauf, wissen wir, kam es zu einer Verfolgung in Jerusalem und sie zerstreuten sich. Aber Gott gebrauchte diese Zeit, damit sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das waren diese Instrumente der Ausbildung, die Gott gebraucht hat, sein Volk, bevor sie in die ganze Welt hinausgingen, ausbilden und trainieren zu können. Und ihr Lieben, genau das sind die notwendigen Mittel, die ihnen Halt und Kraft gegeben haben in sogenannten Blindflügen des Lebens, in Blindflügen der Verfolgungen, die auf die Jünger dann später zukamen, wirklich auch standhaft zu bleiben. Lasst uns vielleicht heute diese Instrumente der Ausbildung ein wenig betrachten und für uns in Anspruch nehmen. Hier heißt es, sie blieben beständig in der Apostellehre. Das heißt, sie wurden in allen Wahrheiten des Wortes Gottes unterrichtet. Ich möchte es nochmal unterstreichen. Sie wurden in allen Wahrheiten des Wortes Gottes unterrichtet. Sie blieben beständig in der Apostellehre. Ein wesentliches Instrument der Ausbildung auch für uns in der heutigen Zeit. Der Apostellehre bezog sich nicht nur auf gewisse Lehrpunkte der Bibel, sondern auf alle notwendigen, grundlegenden Wahrheiten des Wortes Gottes, durch die der Heilige Geist sie in alle Wahrheit leiten konnte. Verstehen wir, der Apostellehre ist bis heute die Grundlage das Wort Gottes, wodurch uns der Heilige Geist in alle Wahrheit leiten kann. Es ist notwendig, dass uns die ganze Heilige Schrift und die volle Wahrheit verkündigt wird, und zwar in der Salbung und unter der Leitung des Heiligen Geistes. Denn wir wissen, der Ausbilder selbst ist der Heilige Geist, der unter uns sich des Wortes Gottes bedient und auf Grundlage des Wortes Gottes zu uns spricht und redet. Gottes Wort warnt uns vor Zeiten, in denen Menschen, wie es heißt, die Wahrheit nicht mehr lieben werden können oder wollen werden, sondern nur das, wonach ihnen die Ohren jücken. 2. Timotheus, da heißt es in Kapitel 4, Vers 3 und 4, ich lese es uns vor, könnt es auch euch aufschreiben, und da heißt es, denn es wird eine Zeit sein, da sie der heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nachdem er ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. Deswegen, ihr Lieben, blieben die ersten Gemeinden in der Apostellehre, in dem vollen Umfang des Evangeliums, der frohen Botschaft, die ihnen verkündigt worden ist. Und zwar nicht, wie es manches Mal in unserer Zeit so ist, dass man auf das hört, wonach die Ohren jücken, was mir wohltuend klingt und mir gefällt, sondern auf dem gesamten Grund der Wahrheit des Wortes Gottes. Die Apostellehre beinhaltet im Grunde genommen die volle Wahrheit und den ganzen und vollkommenen Ratschluss Gottes. Lasst uns 2. Timotheus aufschlagen, Kapitel 3. 2. Timotheus, Kapitel 3, wir lesen hier vom Vers 14 bis 17. Und hier heißt es, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist. Sintemal, du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, kann dich dieselbe unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christum Jesum. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Ihr Lieben, darum ist es notwendig, wichtig, beständig in der Apostellehre zu bleiben. Der erste Punkt des geistlichen Trainings für uns besteht darin, dass wir uns im Wort Gottes vertiefen, in der Apostellehre. Dass wir mit dem Wort Gottes uns beschäftigen, dass die Bibel von uns gelesen wird, dass wir Zeit finden, intensiv uns mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Wisst ihr, ihr Lieben, ein Pilot kann nur dann erfolgreich in diesen schwierigen Situationen fertig werden, wenn er im Unterricht auf das, was er gelernt, was ihm beigebracht worden ist, aufgepasst hat. Wenn er sich spezialisiert hat, die Kernbotschaften aus dem, was gebracht wird, raushören zu können. Dann konnte er es umsetzen, für sich im Gebrauch nehmen und danach handeln. So kann auch ein Kind Gottes nur dann in den schwierigsten Situationen des Lebens, in den Prüfungen, in Enttäuschungen, in gewissen Rückschlägen oder da, wo es uns schmerzt, nur dann können wir bestehen, wenn wir aus dem Wort Gottes oder aus dem Lesen oder aus dem Hören das wahrnehmen, was uns prägt, was uns ausrichtet, was uns diesen Halt gibt. Das Zweite. Hier heißt es, sie blieben beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, auch die gehört zu den geistlichen Instrumenten der Ausbildung Gottes. Die Gemeinschaft fördert unser geistliches Leben und spornt uns im Gottdienen an. Sie bietet uns den Zusammenhalt an. Und hier lernen wir zusammenzuhalten, zusammen miteinander Ziele zu erreichen. Wir erbauen einander, wir spornen einander an, wir singen, wir loben gemeinsam Gott und preisen seinen Namen. Und wisst ihr, die Gemeinschaft, sie ist darauf ausgerichtet, die Gesinnung Christi zu gewinnen, wie es in Philipper 2 heißt. Ist nun bei euch Ermahnung in Christo, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so erfüllet meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einhellig seid, nichts tut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demut achte einer den anderen höher denn sich selbst. Und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was des anderen ist. Und unterstrichen wird das mit dem Wort, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus war. Ihr Lieben, in der Gemeinschaft findet genau dieser Prozess statt, den wir lernen. Aufeinander achten, einander Respekt zu zollen, einer den anderen höher zu achten wie sich selbst. Wenn wir alleine da sind, können wir das nicht üben. Und wisst ihr, bei den Flügen sind das zwei Menschen, die das Ganze steuern. Und sie müssen geübt darin sein, miteinander ein Ziel anstreben und das erreichen zu können. Stellt euch vor, wenn jeder der Piloten das tun würde, was er will, was er für richtig hält, ohne dass der andere oder ohne Rücksicht auf den anderen zu haben, würde wahrscheinlich sehr schwer funktionieren und klappen. Aber sie sind so tief, so intensiv aufeinander abgestimmt, dass einer den anderen unterstützt und beide bringen das Flugzeug zum Landen oder zum Fliegen oder zum Steigen. Und darauf kommt es auch an, ihr Lieben, das ist das, wo Gott uns ausbildet, heute. Wir kommen hier zu diesen Jugendbibeltagen zusammen mit der Absicht, in der Gemeinschaft lernen zu können. Einerseits einander zu berücksichtigen, wie Arthur es in diesen vier Punkten schön dargestellt hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass jeder von uns persönlich für sich erbaut werden möchte. Und darin besteht die Übung, darum besteht das Training für unser geistliches Leben. In der Gemeinschaft findet auch der Austausch statt. Die Erfahrungen, die Zeugnisse der Geschwister, die Beteiligung am Gebet, das ist doch ein Ansporn füreinander, nicht wahr? Der eine erzählt seine Erfahrung, der andere hört zu und denkt, Mensch, in ähnlicher Situation war ich. Wie schön, dass er es mit Gott so erleben konnte. Und so spornt uns dieser Austausch, diese Erfahrungen an. Und wisst ihr, dieser Pilot hat mir erzählt, dass zwischen den Flügen gibt es spezielle Aufenthaltsorte, wo die Piloten zusammenkommen. Und ganz wichtig ist, dass sie miteinander auskommen und miteinander reden. Sie tauschen sich in Erfahrungen aus und der eine erzählt vielleicht, wie er eine gewisse schwere Situation erlebt hat, aber dann hat er das oder jenes gemacht und im letzten Moment hat das und jenes geklappt, sodass sie doch noch landen konnten. Und dieser Austausch, diese Gemeinschaft ist im Üben, im Training unbedingt notwendig und wichtig. Und ich hoffe, dass wir beginnend mit dieser Stunde in dieser Gemeinschaft den Segen Gottes erleben. Jeder Einzelne für uns, aber auch als Gemeinschaft wirklich gesegnet werden können. Und noch etwas, in der Gemeinschaft lernt einer den anderen nicht zu ignorieren, nicht zu verachten bzw. nicht wahrnehmen, sondern wir lernen das miteinander. Es bietet sich die Gelegenheit, den anderen tatsächlich höher stellen als mich selbst. Ihm größere Achtung, Respekt widmen und zollen. Auch wenn vielleicht sie oder er nicht genauso denkt wie ich. Aber hier besteht die Übung, kann ich wirklich so handeln? Und den anderen respektieren, ihm akzeptieren, ihm Liebe, Zuneigung zollen und schenken. Und dann gehen wir auf den dritten Punkt ein. Unsere Zeit läuft. Sie blieben beständig im Brotbrechen, heißt es da. Sie blieben im Brotbrechen, ein weiteres Instrument der Ausbildung. Das Brotbrechen ist ja, wie wir alle wissen, das Einhalten des Abendmahls. Und es gehört dazu zu den Verordnungen, die wir einhalten. Das heißt, als Gemeinde oder als Kinder Gottes hören wir nicht nur die Theorie und lernen, wie wir etwas zu tun haben, sondern wir haben auch Gelegenheiten, sich demütig an den Verordnungen teilnehmend zu beugen und einen Dienst an meinen Bruder oder meine Schwester zu tun. Und damit auch im Abendmahl selbst zu bezeugen, dass ich ein Teil der Gemeinde bin. Für mich wurde der Leib Christi gebrochen. Für mich wurde das Blut vergossen. Ein überaus wichtiges, notwendiges Instrument. Das Einhalten würde ich es nennen. Das Einhalten des Wortes Gottes. Das Umsetzen der Theorie in die Praxis. Im Einhalten der Verordnungen gedenken wir in erster Linie an das Leiden und Sterben Jesu. Und in diesem Sinn halten wir auch das Abendmahl und auch die Verordnung der Fußwaschung und wir dienen einander. Wir sind bereit, uns vor unserem Bruder in dem Fall zu beugen und die niedrigsten Glieder seines Körpers zu waschen. Das Einhalten und der Beweis meiner Demut, meiner Haltung zu meinem Bruder. Weiter im Einhalten der Verordnungen sehen wir das Instrument der Selbstprüfung. Schaut mal, wenn jemand zum Abendmahl kommt, da heißt es in 1. Korinther 11, Vers 28 und 29 so, der Mensch prüfe aber sich selbst und also esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch, welcher unwürdig isset und trinkt, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht, damit dass er das nicht unterscheidet, den Leib Christi. Was bedeutet das, ihr Lieben? Ich bin persönlich der Meinung, dass wenn wir zu den Verordnungen gehen, um am Abendmahl Fußwaschung teilnehmen zu können, prüfen wir uns selbst. Wir schauen auf unser Verhältnis mit Gott und wir prüfen unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Es ist etwas, was praktisch anwendbar ist. Und wenn ich feststelle, dass mein Verhältnis mit Gott irgendwo einen Mangel aufweist, was mache ich? Ich korrigiere das. Ich gehe praktisch vor. Oder wenn ich feststelle, dass ich gegenüber meiner Frau etwas gut zu machen habe, wir sind nicht im Streit, aber ich weiß vielleicht oder empfinde vielleicht, dass ich etwas zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt habe oder irgendwo eine gewisse Kleinigkeit da ist, die das Verhältnis zueinander hemmt oder irgendwo ein wenig stört, dann mache ich das gut. Und genauso zu meinen Geschwistern, Brüdern und Schwestern, damit ich mit einem reinen Gewissen am Abendmahl teilnehmen kann. Das heißt, ich setze praktisch das um, was ich in der Theorie durch Gottes Wort gelernt habe. Und verstehen wir, wie wichtig dieses Instrument in unserer Ausbildung ist. Dass wir das Gelernte, das Gehörte, das Wahrgenommene umsetzen. Dass wir wirklich es schaffen können, zu meinem Bruder zu gehen und ihm zu sagen, du hör mal, es war nicht geschickt von mir, damals das oder jenes zu sagen. Verzeih mir bitte. Stellen wir uns vor, wie viel Stärke ich dazu brauche, um das tun zu können. Darum war das Instrument für sie so wichtig, das praktische Ausleben, Einsetzen und Tun zu können. Ein wesentliches Instrument für uns. Das, was wir hier lernen, später, wenn wir außerhalb des Hauses dieser Wände sind, wenn wir im Alltag sind, wenn wir zu Hause sind, mit unseren Geschwistern, mit unseren Eltern. Das einsetzen, das umsetzen und danach leben. Das ist Übung. Das ist Training. Das gehört dazu. Und ihr Lieben, das Vierte. Sie blieben im Gebet. Ein weiteres sehr wichtiges Instrument der Ausbildung oder ein Detail der Übung, des Trainings. Uns ist bekannt, dass das Beten, das Gebet, ein Sprechen zu Gott ist. Im Gebet können wir uns direkt Gott zuwenden und ihm alle unsere Sorgen und alle unsere Anliegen sagen und erklären. Meine Lieblingsstelle der Bibel, Philipper 4, Vers 6. Und da heißt es, sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Welch ein wunderbares Instrument, das wir haben. Und stellt euch vor, wir üben uns in diesem Instrument, wir trainieren. Wir haben eine Sorge, die uns plagt, die uns schwer auf dem Herzen liegt. Und wir kommen zu Gott und wir sagen ihm das, was uns wehtut, was uns schmerzt, wo uns der Schuh im Prinzip drückt. Und was machen wir ganz oft danach? Wir nehmen diese Sorge mit und gehen weiter ins Leben. Das ist im Prinzip das, was uns prägt, wo wir Menschen von Natur aus so gebaut sind. Aber hier heißt es, in allen Dingen sollen wir im Gebet unsere Sorgen Gott bringen und sie da lassen. Und deswegen heißt es, sorget nichts. Welch ein wunderbares Instrument, in dem wir uns üben können, wo wir trainieren können, unsere Ziele im geistlichen Leben erreichen zu können. Wisst ihr, da gibt es so vieles, was uns beschäftigt, wo wir im Gebet Gott bringen können. Wo wir wirklich unsere Sorge dem Herrn übergeben können, überlassen. Damit er sorgt und uns segnet und beisteht. Und das gibt, was wir nötig brauchen. Das Gebet, sagte jemand, ist der Sauerstoff des Lebens. Und die ersten Jünger, sie blieben im Gebet. Und wir lesen, aus Zeitgründen würde ich es nicht tun, sie haben so viel Zeit im Gebet verbracht. Sie haben so intensiv gebetet, dass Gefängnistore sich geöffnet haben. Dass die Städte sich bewegt hat. Das waren Instrumente der Ausbildung. Bevor sie in die weite Welt geschickt worden sind, und zerstreut worden sind, um den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Und noch etwas. Noch weitere Instrumente des Trainings. Und ich möchte hier noch auf zwei kleine Details eingehen. In diesem Zusammenhang, in diesem Vers, heißt es, sie blieben beständig. Beständig bedeutet fortwährend, regelmäßig, dauerhaft oder auf Dauer. Die ersten Christen blieben also in einer dauerhaften Unterweisung der Apostel, in einer dauerhaften Gemeinschaft, in einer dauerhaften Einhaltung des Wortes Gottes und im dauerhaften Zustand des Gebets. Das, was wir heute unbedingt brauchen, ihr Lieben, ist eine Beständigkeit im Gott dienen. Und deswegen ist es so wichtig, wie Gottes Wort in Hebräer uns aufruft, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest wird, beständig wird, dass wir Beständigkeit in unserem Leben üben. Ich habe gelesen, gerade letzte Woche kam so ein Prospekt zu uns nach Hause mit einer Werbung für ein Fitnessstudio. Ich habe das so angeschaut und schöne Bilder, die dann ein schönes Angebot, was da drauf steht. Und ich habe dann kurz irgendwo gelesen, dass nach 6 Wochen nur noch 10% von denen bleiben, die sich anmelden. Versteht ihr, was hier fehlt? Beständigkeit. Nach 6 Wochen bleiben nur noch 10% von denen, die sich angemeldet haben, am intensiven Training. Der restlichen scheiden aus, geben auf, machen nicht weiter. Wie oft beginnt man mit einem Eifer, mit einer Freude, in einem mutigen Zustand den Weg Gottes? Wie oft bestreitet man diesen Weg in einer großen Freude, der Freude der Erlösung, dass einem die Sünden vergeben worden sind? Doch wie oft ist es auch so, dass nach einer gewissen Zeit man merkt, dieses Feuer, dieser Eifer, diese Begeisterung, sie schwinden. Sie schwinden und der Christ wird immer träger, nachlässiger und nicht mehr so brennend im Geist. Und das, was vor einer Zeit ihm noch so begeistert hat, was ihm so geprägt hat, was ihm so angespornt hat, ist plötzlich nicht mehr da. Wo ist es? Ihr Lieben, ganz wichtig ist, dass wir geistlich trainieren, dass wir nicht aufhören, dass wir nicht zu diesen 90% gehören, die angefangen haben. Und wisst ihr, deswegen muss das Training einerseits intensiv sein, aber auf der anderen Seite brauchen wir diese ständige Ermutigung, Begeisterung. Und das lernen wir heute hier in dieser Gemeinschaft, über diese Tage hindurch. Und ich weiß, es werden noch viele weitere interessante, wichtige, segensreiche Themen kommen, folgen, die uns mitnehmen würden, die uns wirklich auf dem Weg zur ewigen Seligkeit in diesem Wettlauf des Lebens anspornen würden. Und dann heißt es in diesem Zusammenhang, sie blieben. Auch noch ein wichtiges Detail, ein Instrument, das ab und zu mal ganz und gar nicht beachtet wird. Und stellt euch vor, eine dieser 2 letzten Instrumente würden von Piloten unbeachtet bleiben. Wir haben gesagt, jedes Detail, jedes Instrument ist wichtig und wesentlich. Und genauso auch hier in diesem Zusammenhang. Ja, ihr Lieben, das Bleiben ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und wir lesen in Johannes 15, ich lese es uns noch vor, 15, 4 bis 7, bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selbst, sie bliebe dann am Weinstock, also auch ihr nicht. Ihr bleibet dann in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt, der wird weg. Wer in mir nicht bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen. So ihr aber in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Verstehen wir, das Geheimnis des geistlichen Erfolgs, das Geheimnis der geistlichen Kraft, die wir brauchen, liegt darin, dass wir beständig in Christus bleiben. Dass wir diese wesentlichen Instrumente in der Ausbildung, im Training beachten. Genauso wie Paulus es sagt, ich laufe, aber nicht aufs Ungewisse, sondern er beachtet gewisse Details. Und er betäubt sich, das heißt seinen Leib, er ignoriert Dinge, die auf ihm Einfluss nehmen können, um das Ziel zu erreichen. Und ich wünsche es uns von ganzem Herzen, dass wir erstens diese Übung, dieses Training fortwährend, dauerhaft einhalten möchten, beständig bleiben möchten und dass wir in Christus bleiben möchten. Und dazu sollen auch diese Jugendbibeltage dienen und der Herr möge uns auch weiter segnen, dass wir wirklich auch in dieser Übung vorankommen möchten. Zum Schluss wollen wir noch gemeinsam wieder aufstehen und einige können sich auch am Gebet noch beteiligen. Lasst uns beten.